NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Holger Beckmann. Guten Abend. Die Europäer und die Griechen und das, was man wegen Währungsunion und Euro Schicksalsgemeinschaft nennt, das prägt den europäischen Gipfel, der heute in Brüssel beginnt. Informationen und Kommentar dazu gleich hier bei uns in diesem Echo des Tages. Außerdem, der frühere Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung muss sich zur Kunders-Affäre im entsprechenden Untersuchungsausschuss äußern. In den USA geht der Kampf um die Gesundheitsreform weiter, obwohl das Gesetz dazu definitiv kommt. Es gibt neue Vorwürfe in Sachen Kindesmissbrauch gegen die katholische Kirche und konkret gegen den Papst. Und Elisabeth Nölle-Neumann ist tot, die Gründerin des Instituts für Demoskopie in Allensbach. Zuerst aber nach Brüssel. Beim EU-Gipfel soll es dort, wie gesagt, ab heute eigentlich um das Große und Ganze in Europa gehen. Vor allem um das, was sich Agenda 2020 nennt und der Union eine Perspektive zum Wachsen und Gedeihen für die nächsten 10 Jahre geben soll. Mehr Jobs und mehr Investitionen in die Bildung vor allem. Aber so richtig darüber reden können die Staats- und Regierungschefs erst einmal kaum, weil ihnen Griechenland und die anderen Schuldenstaaten der Eurogruppe in die Quere kommen. Noch immer ist nicht wirklich klar, wie die EU den Griechen und möglicherweise später dann auch anderen helfen will. Deutschland will so eine Hilfe getreu dem Maastricht-Vertrag am liebsten gar nicht. Andere wollen einen europäischen Währungsfonds nach Vorbild des IWF. Tatsächlich wird es nun wohl irgendetwas dazwischen geben, was allerdings den deutschen Vorstellungen durchaus nahe kommt. Informationen von Martin Bohne.
Angela Merkel scheint es geschafft zu haben. Seit Wochen tritt sie bei den Hilfen für Griechenland auf die Bremse. Und wenn schon Hilfen, dann nur zu den deutschen Bedingungen. Und die hat die Bundeskanzlerin bei ihrem Eintreffen in Brüssel noch einmal zusammengefasst.
Ich schlage vor, dass wir eine Kombination von IWF und bilateralen Hilfen ins Auge fassen, wenn die Ultima Ratio, also die Situation, gegeben ist, in der Griechenland sich kein Geld besorgen kann.
Gegen die Einbeziehung des Internationalen Währungsfonds gab es viel Widerstand. Die meisten Euro-Staaten bevorzugten eine europäische Lösung. Das will die deutsche Regierungschefin nicht, weil sie einen Widerspruch zu den EU-Verträgen sieht, die eine finanzielle Unterstützung von Schuldenmachern ausschließen. Aber der Widerstand bröckelt. Eurogruppenchef Juncker sagte, es werde wohl auf die von Deutschland geforderte Mischform von IWF und bilateralen Krediten hinauslaufen. Und auch der Spanier José Luis Zapatero, also der Ministerpräsident eines Landes, das als einer der nächsten Krisenkandidaten gilt, lenkte heute ein.
El camino con préstamos bilaterales es razonable. La participación del Fondo Monetario Internacional es admisible.
Der Weg über bilaterale Kredite ist vernünftig. Die Beteiligung des IWF ist akzeptabel. Blieb als gewichtiger Skeptiker noch der französische Präsident Sarkozy. Und den nahm sich die Bundeskanzlerin in einem Gespräch am Nachmittag zur Brust. Offensichtlich mit Erfolg. Es wird eine Einigung vermeldet. Der deutsch-französische Vorschlag sieht eine substanzielle Unterstützung des Internationalen Währungsfonds sowie der Eurozonenmitglieder vor. Nun liege es an EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy, den Vorschlag den 16 Euro-Partnern vorzulegen. Eventuell noch heute Abend. Das heißt aber nicht, dass damit schon die Gelder fließen. So die Einschätzung des österreichischen Regierungschefs Werner Faymann.
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Griechenland eher diese Frage grundsätzlich ansprechen möchte. Was ist, wenn jemand Hilfe beantragt? Aber ich rechne nicht, dass wir heute ganz konkrete finanzielle Beschlüsse fassen werden.
Und auch der griechische Ministerpräsident Papandreou zeigte sich optimistisch. Sein Land sei mit dem drastischen Sparprogramm auf dem besten Wege. Im günstigsten Falle muss der Hilfsmechanismus also gar nicht in Gang gesetzt werden.
Trotzdem, die Euro-Staaten werden sich zu dem Vorschlag von Deutschland und Frankreich positionieren müssen, was einigermaßen schwierig ist, weil ja auch die Ausgangslage eigentlich klar ist. Ein Euro-Staat darf einem anderen nicht helfen, so ist es vertraglich im Prinzip festgeschrieben, aber die Wirklichkeit macht manchmal eben die schönsten Verträge zur Makulatur. Dennoch, es ginge auch ganz anders. Marita Knipper kommentiert.
Griechenlands Wirtschafts- und Finanzsorgen sind das Zeichen für ein weitreichendes Problem der Europäischen Union. Die Handlungsfähigkeit der 27 Staaten hat eher ab- als zugenommen. Die Sanierungsvorschläge für Griechenlands Finanzstrukturen sind so unterschiedlich, dass sich jeder davon etwas heraussuchen kann. Eine Bankrotterklärung für die europäische Wirtschafts- und Währungspolitik. Denn letztlich kocht jedes EU-Land auf dem Rücken der Griechen bisher sein eigenes politisches Süppchen. Dabei gilt für die Griechen, was auf mindestens 5 andere europäische Staaten auch zutrifft. Die Haushaltslage und der Schuldenstand sind desolat. Die Zahlen wurden regelmäßig geschönt und die Infrastrukturen sind eher schlechter als besser geworden in den letzten 10 Jahren. Genau genommen geht es nicht darum, den Griechen jetzt wie nach einem Erdbeben Katastrophenhilfe zu leisten. Vielmehr müssen die Unzulänglichkeiten der europäischen Strukturen langfristig neu geordnet werden. Was bisher geplant ist, ist nur Flickwerk. Man könnte es sich einfacher machen, indem man Griechenland und anderen gefährdeten Staaten ein geordnetes Entschuldungsverfahren wie im privaten Insolvenzrecht auferlegt. Diesen Ausdruck geordnetes Verfahren hat Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung heute schon mal verwendet. Das lässt hoffen, ist auch nicht angenehm für die Griechen, denn das geordnete Verfahren einer Staatsinsolvenz würde nach einem strengen Sanierungsplan verlaufen, hätte aber den Vorzug, dass der Staat, der vor der Zahlungsunfähigkeit steht, selbst Herr des Verfahrens bliebe und einen Neustart beginnen könnte, ohne dass die Gläubigerländer einen direkten Zugriff hätten. Der einzige Haken: in den europäischen Verträgen ist eine solche Einrichtung nicht vorgesehen. Außerdem verstehen Deutsche, Franzosen und Italiener unter Insolvenz jeweils etwas anderes. Das ist ein weiteres Problem. Denn deutsches Insolvenzrecht zielt auf die Befriedigung der Gläubiger ab. Franzosen wollen landläufig vor allem in einer Insolvenz Arbeitsplätze retten und Italiener erhoffen sich dabei staatlich gewährte Großkredite. In der momentanen Situation zeichnet sich aber aus einem anderen Grund keine vernünftige Lösung ab. Denn einerseits sollen die Euro-Länder direkt, also bilateral, Griechenland Kredite gewähren, andererseits soll der Internationale Währungsfonds zusätzliche Mittel bereitstellen. Da fehlt die einheitliche Linie, zum Schaden Griechenlands. Denn im Internationalen Währungsfonds sitzen sowohl Schuldner als auch Gläubigerländer an einem Tisch und kein neutraler Richter. Um Konflikte zu lösen, ist das nicht hilfreich. Dem sollten die EU-Staaten entgegenwirken und den heutigen Gipfel nutzen, um Nägel mit Köpfen zu machen. Eine Entscheidung für die Zukunft mit der Einführung eines neutralen Insolvenzverwalters für Staaten und durch die Abwicklung der Überschuldung in einem geordneten Planverfahren. Da kann man bei Griechenland gleich anfangen, bevor das Land wirklich bankrott ist.
Marita Knipper kommentierte. Kunduz, der Name dieser afghanischen Stadt, steht inzwischen ja dafür, was auch der Krieg in Afghanistan bedeutet. Opfer, nämlich auch zivile Opfer. Und in Kunduz war es ausgerechnet die Bundeswehr, die dafür verantwortlich war, dass über 140 Menschen bei einem Luftangriff getötet wurden. Ein deutscher Oberst hatte die Flugzeuge angefordert, angeblich um einen verdächtigen Tanklastzug unschädlich zu machen. Das war im September vergangenen Jahres und seitdem ist die Frage im Raum, was wusste die Bundesregierung darüber und wann wusste sie es? Jochen Zierhut in Berlin. Heute ist der frühere Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung vom Kunduz-Untersuchungsausschuss befragt worden. Neue Erkenntnisse dabei?
Ja, die Befragung dauert noch an und hier werden sich jetzt, glaube ich, auch keine neuen Erkenntnisse ergeben. Ex-Verteidigungsminister Jung hat das getan, was er schon Ende November kurz vor seinem Rücktritt im Bundestag getan hat. Er hat seine zögerliche Informationspolitik nach dem verheerenden Bombenangriff auf ganzer Linie verteidigt. Aber während der Ausschuss tagte, ist eine sehr interessante, ganz andere Information gekommen. Danach hat nämlich das Bundeskanzleramt schon wenige Stunden nach dem Bombardement am 4. September vergangenen Jahres von Kunduz Hinweise auf zivile Opfer gehabt. Das, Sie haben es gesagt, ist ja eine der zentralen Fragen und die Informationspolitik. Diese Information geht aus einer internen Mail hervor, die unter Berufung auf eine unverbindliche Erstinfo des BND von 50 bis 100 toten Zivilisten spricht. Also, dass die Bundesregierung hat diese Medieninformation heute bestätigt. Interessant ist die Interpretation der Regierung. Ein Regierungssprecher erklärte, diese Mail bestätige einmal mehr, wie richtig es gewesen sei, dass die zuständigen Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes von Beginn an allen Hinweisen mit Nachdruck nachgegangen sind und darüber hinaus die Haltung der Bundeskanzlerin Merkel, zu keinem Zeitpunkt zivile Opfer ausgeschlossen zu haben und den ISAF-Bericht, den Untersuchungsbericht abzuwarten. Die Kanzlerin hat das 4 Tage nach dem Bombenanschlag tatsächlich so ähnlich vage im Bundestag gesagt. Also das eine ganz neue Wendung und die Opposition ist empört über die Interpretation der Regierung und der grünen Obmann im Ausschuss Omid Nuripur, der sagte wörtlich, wenn das Kanzleramt so früh Bescheid wusste, dann haben wir ein Problem, dann liegt hier Vertuschung vor. Das, so die Linke sagt, Lüge. Und das ist ja das, was die Opposition sowieso der Regierung in diesem Fall unterstellt.
Also da könnte es sein, dass tatsächlich vertuscht worden ist. Da bleibt die Frage und dazu bitte noch eine kurze Einschätzung, was der jetzige Verteidigungsminister zu Gutenberg davon gewusst hat, als er das Amt übernommen hat.
Ja, eine zentrale Frage, was ist bei der Amtsübergabe geschehen? Da hat mein Ex-Minister Jung gesagt, Gutenberg sei nicht über die Details einzelner Berichte über Kundus, es gab da diesen ominösen Feldjägerbericht, unterrichtet worden. Den Feldjägerbericht, den will ja zum frühen Zeitpunkt nicht mal Jung selber gelesen haben, nur zur NATO weitergeleitet haben. Also es wird noch interessant werden am 22. April. Dann soll Gutenberg aussagen, was er wirklich wusste und warum er denn zunächst den Angriff als militärisch angemessen bezeichnet hatte und sich später revidiert hat.
Also die Kundus-Affäre wird noch weitere Kreise ziehen. Für heute waren das die Informationen dazu aus Berlin von Jochen Zierhut. Gekaufte Redezeit mit hochrangigen Politikern, am besten noch von Unternehmen, die damit ganz oben ihre Interessen vertreten. Das geht natürlich nicht. Und deshalb musste in Nordrhein-Westfalen ja auch der Generalsekretär der CDU hinschmeißen, nachdem Vorwürfe laut geworden waren, es habe so etwas durchaus gegeben. Tatsache ist, Sponsoring für politische Parteien gibt es tatsächlich und auch ganz offiziell, zum Beispiel auf Parteitagen. Dagegen ist auch nichts zu sagen, hieß es heute vom zweitmächtigsten Mann im Staate, vom Bundestagspräsidenten, nämlich Informationen von Gerd Stevenbrock.
Handelte es sich um ein Gerichtsverfahren, spräche man von einem Freispruch. Doch Norbert Lammert, der Bundestagspräsident, ist kein Richter, wohl aber ist er nach dem Grundgesetz die Prüfinstanz für die Einhaltung des Parteiengesetzes. Die Bundestagsverwaltung ist nun zu einer eindeutigen rechtlichen Bewertung gekommen.
Wir haben nach Prüfung der Sachverhalte, nach Einsicht in Unterlagen, die dazu angefordert und von den Parteien geliefert worden sind, in keinem der angesprochenen Fälle Anhaltspunkte für Verstöße gegen rechtliche Anforderungen des Parteiengesetzes gefunden.
Das gilt, so Bundestagspräsident Lammert, auch für angebotene Gegenleistungen bei Parteiveranstaltungen wie Gesprächskontakte mit führenden politischen Persönlichkeiten. Die CDU hatte diese Begegnungen in Nordrhein-Westfalen unter anderem mit Ministerpräsident Jürgen Rüttgers und einzelnen Landesministern, in Sachsen mit Ministerpräsident Stanislaw Tillich avisiert. Nach Auffassung der Bundestagsverwaltung hätten sich diese Kontakte als übliche Öffentlichkeits- und werbewirksame Gegenleistungen wie Begrüßungen, Danksagungen und kurze Gespräche im Rahmen öffentlicher Rundgänge herausgestellt. Weder seien Einzelgespräche außerhalb des Veranstaltungsrahmens vereinbart worden, noch solche Gespräche in einem Zusammenhang mit Sponsoringverträgen tatsächlich zustande gekommen. Lammert betonte, das geltende Parteiengesetz lasse keine andere rechtliche Bewertung zu, er bleibe aber bei seiner politischen Bewertung. Schon vor Wochen hatte er die Vorgänge als selten dämlich bezeichnet.
Es sind durch leichtfertige Angebote von Parteien an potenzielle Sponsoringunternehmen öffentliche Eindrücke erzeugt worden, die ganz sicher in hohem Maße unerfreulich und unerwünscht sind und die sich auch nachweislich für die betroffenen Parteien als außerordentlich schädlich erwiesen haben.
Eine Debatte über eine künftige Änderung oder Präzisierung des Parteiengesetzes bezeichnete Lammert als ausdrücklich erwünscht. Für die Angemessenheit von Sponsoringbeträgen für die Parteien müssten besonders hohe und enge Maßstäbe gelten, damit nicht die Transparenzanforderungen unterlaufen werden können, die das Parteiengesetz für Spenden vorschreibt.
Wenn die Ministerpräsidenten der Bundesländer gemeinsam tagen, dann steht Streit meist nicht direkt auf der Tagesordnung. Heute war das etwas anders, denn heute ging es ums ZDF. Zur Erinnerung, da hatte es ja starke Konflikte um die Frage gegeben, inwieweit sich die Politik in Personalentscheidungen bei dem Sender einmischen darf. Konkret ging es um den Chefredakteur, weshalb zum Beispiel Rheinland-Pfalz den ZDF-Staatsvertrag eigentlich ändern möchte. Doch dafür gibt es bislang keine Mehrheit. Christian Beckmann berichtet.
Mehr Staatsferne wollen die SPD-geführten Länder mit ihrem Vorstoß gegen den ZDF-Staatsvertrag erreichen. Dazu sollen auch Gruppen mehr Rechte erhalten, denen bislang der Zugang in den Verwaltungsrat so gut wie nicht möglich war. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Beck nannte als Beispiele Muslime sowie Sinti und Roma. Kinder- und Verbraucherschutzeinrichtungen sollen ein Direktvorschlagsrecht bekommen. Dazu erklärte der sächsische Ministerpräsident Tillich, die CDU-Länder verweigerten sich nicht einer solchen Optimierungsdiskussion. Dennoch betonte Tillich,
dass diejenigen, die bisher in den Kontrollgremien des ZDFs gearbeitet haben, sei es im Rundfunkrat, also im ZDF-Fernsehrat bzw. im Verwaltungsrat, dies letztendlich auch auf der Grundlage der Verfassungsmäßigkeit getan haben.
Hintergrund der Normenkontrollklage, die Rheinland-Pfalz beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe einreichen wird, ist die verweigerte Vertragsverlängerung von ZDF-Chefredakteur Bender auf Betreiben von Hessens Ministerpräsident Koch. Die CDU-regierten Länder tragen deshalb die Klage nicht mit. Sie wollen lediglich leichten Anpassungen und Vereinfachungen zustimmen. Das geht Kurt Beck aber nicht weit genug.
Das ist ja kein Thema, das erst einige Tage auf dem Tisch ist, sondern das auch vor dem ganzen virulenzgebenden Ereignis um die Chefredakteursbestellung beim ZDF schon Bedeutung hatte. Ist ja durchaus vorher diskutiert worden, auch bei uns. Und wir haben die Frage der Grenzwertigkeit von Regelungen, wie viel staatliche Beeinflussung kann man gelten lassen, also die unterstellt wird und so weiter, intensiv auseinandergesetzt. Insoweit glauben wir, dass wir jetzt handeln müssen, so oder so.
Geeinigt haben sich die Ministerpräsidenten hingegen auf mehr Kinder- und Jugendschutz im Internet. Es läuft auf eine freiwillige Selbstkontrolle der Anbieter hinaus, die jugendgefährdende Inhalte künftig deklarieren sollen. Dazu sollen Eltern auch Programme zur Verfügung gestellt werden, die vor unerwünschten Inhalten warnen oder diese sogar ganz ausfiltern.
Bei der Sperre entsprechender Inhalte entlang einer solchen Kennzeichnung eben schon etwas bewirken. Und damit üben wir keine Zensur, damit sagen wir auch nicht, wir bevormunden Erwachsene. Aber am Ende kann man eben für seine Kinder dann verantwortlich einen Schutz einziehen.
Auch Stanislav Tillich wies darauf hin, dass bewusst Versuche unterblieben seien, die Anbieter zu zwingen, gewaltverherrlichende oder pornografische Inhalte direkt aus dem Angebot zu nehmen.
Die Provider veranlassen, Seiten zu sperren oder unzugänglich zu machen, was ja einer Zensur womöglich gleichgekommen wäre.
Beck will nun zumindest auf eine europäische Ausdehnung dieser Internet-Kinderschutzprogramme drängen. Auch Sanktionen sind vorgesehen gegen diejenigen, die sich gegen diese Selbstkontrolle stellen.
Und wer sich dem entzieht, der muss eben mit der Freigabe erst ab 18 leben.
Sagt Kurt Beck. Die Hypo Real Estate, eine Bank als Symbol für die Finanzkrise. Milliardenschwer verspekuliert hatte sich das einst renommierte Haus aus München. Und hätte der deutsche Staat nicht milliardenschwer geholfen, die Folgen für die Volkswirtschaft wären unabsehbar gewesen. Heute ist überraschend der Vorstandschef dieser Bank, Axel Wierand, zurückgetreten. Einzelheiten dazu von Nikolaus Nützel.
Erst eine beinahe Pleite, die nur mit einem 100 Milliarden Euro Hilfspaket abgewendet werden konnte. Dann die Verstaatlichung und jetzt der Rücktritt des Vorstandschefs Axel Wierand. Die Hypo Real Estate kommt nicht zur Ruhe. Die Bank nennt als Grund für Wierands Ausscheiden unterschiedliche Auffassungen zwischen ihm und dem staatlichen Bankenrettungsfonds Sofin bezüglich der Geschäftsleitung. In Finanzkreisen wird das so übersetzt, dass Wierand mehr Freiheit bei der Führung der Bank verlangt habe. Außerdem gibt es Berichte, wonach sich Wierand nicht damit abfinden wollte, dass sein Jahreseinkommen auf 500.000 Euro gedeckelt bleiben soll, so wie es für Manager von Banken, die auf Staatshilfe angewiesen sind, vorgesehen ist. Als Zwischenlesung soll jetzt Manuela Better die Leitung der HRE übernehmen. Sie ist derzeit im Vorstand fürs Risikomanagement zuständig. An sie werden sich daher morgen zahlreiche Fragen richten, wenn die Bank ihren Abschluss fürs vergangene Jahr vorlegt. Nach Informationen aus der Branche könnte ein Verlust von 2,5 Milliarden Euro in der Bilanz stehen. Das ist zwar eine beträchtliche Summe, wäre aber nur noch rund halb so viel wie im Jahr 2008.
Barack Obamas Gesundheitsreform in den USA. Da gab es heute Meldungen, dass im amerikanischen Repräsentantenhaus noch einmal darüber abgestimmt werden müsse. Zum Teil ist das richtig, aber da geht es um formale Dinge. Das Gesetz an sich bleibt. Was allerdings auch bleibt, ist der Widerstand gegen das Gesetz. Und der ist nach wie vor zum Teil extrem. Aus Washington, Anna Engelke.
Go to hell, you piece of Zur Hölle mit dir, du Stück Sch... Und dann folgt ein despektierliches Wort, das nicht ins Radio gehört und auch nicht auf den Anrufbeantworter des demokratischen Abgeordneten Bart Stupak. Daher aber stammt die Nachricht dieser hasserfüllten Frau. Und das ist beileibe nicht die einzige Drohung, die der Demokrat Stupak seit Sonntag bekommen hat. Er ist ein klarer Abtreibungsgegner und hatte gemeinsam mit 6 weiteren gleichgesinnten Abgeordneten für die Gesundheitsreform gestimmt, nachdem Präsident Obama ihnen zugesichert hatte, dass kein staatliches Geld für Schwangerschaftsabbrüche eingesetzt wird. Wegen seiner Ja-Stimme war Bart Stupak bereits am Sonntag von einem Republikaner als
als Babymörder beschimpft worden. Auf einem Fax an Stupaks Büro ist ein Galgen mit einer Schlinge gemalt und darunter steht, alle Babymörder finden ein ungehöriges Ende, entweder durch Menschenhand oder durch die Hand Gottes. Bart Stupak ist nicht der einzige Demokrat, der in den vergangenen Tagen Morddrohungen bekommen hat, erzählt der Abgeordnete Tom Perrelio.
We've had people, members of Congress, whose kids have been expressly threatened with death. This is a very serious thing.
Die Kinder von Kongressmitgliedern sind mit dem Tod bedroht worden. Das ist eine sehr ernste Sache. Auch die Familie des Abgeordneten Tom Perrelio ist ins Visier geraten. Fälschlicherweise haben Gegner der Gesundheitsreform die Adresse seines Bruders im Internet veröffentlicht, mit der Aufforderung, doch mal bei ihm vorbeizufahren und sich für die Reform zu bedanken. Das Ergebnis? Die Gasleitung des Grills seines Bruders wurde durchgeschnitten und in einem anonymen Brief stand, du musst dich dafür vom jüngsten Gericht verantworten. Mindestens 10 Demokraten haben Morddrohungen erhalten. In 4 Wahlkreisbüros wurden Ziegelsteine geworfen und Glasscheiben zertrümmert. Die US-Bundespolizei FBI ermittelt und hat sich zudem gestern in Washington mit etwa 100 demokratischen Abgeordneten getroffen. Einige von ihnen haben um stärkeren Schutz ihrer Familien und ihrer Person gebeten. Der Fraktionschef der Demokraten, Steny Hoyer. Die Washingtoner Polizei und das FBI sind offensichtlich besorgt um Abgeordnete, die sich an der Meinungsbildung in unserem Land beteiligen. Wir erwarten, dass sie dies friedlich und ohne Gewalt tun können. Unterm Strich, so Steny Hoyer, müssen wir sehr vorsichtig sein, damit unsere Rhetorik niemanden zur Gewalt anstachelt. Der republikanische Fraktionschef John Boehner hatte die Gewalt und die Drohungen gestern als unakzeptabel bezeichnet. Der Ärger müsse kanalisiert werden, und zwar um positive Veränderungen zu erreichen. Boehner rief die Reformgegner auf, ihre Kongressabgeordneten anzurufen. Der Demokrat Tom Perrelio ist über diese Art der Reaktion entsetzt. Sie sei abscheulich. Letztendlich hat er gesagt, diejenigen, die Kinder von jemandem bedrohen, sollen ihre Wut für den Wahlkampf einsetzen. Nein, wir wollen, dass solche Leute im Gefängnis landen.
Und wir bleiben in den USA. Dort sorgt jetzt nämlich etwas für Aufregung, was die katholische Kirche in Europa ja schon seit Wochen in Unruhe versetzt. Die Vorwürfe um Kindesmissbrauch nämlich. Ein amerikanischer Priester soll nämlich in den 90er Jahren 200 gehörlose Jungen missbraucht haben. Und Kardinal Josef Ratzinger, der damals im Vatikan die Glaubenskongregation leitete, schwieg dazu. Der Kardinal ist heute bekanntlich Papst, will allerdings von alledem nichts gewusst haben. Ralf Siener berichtet.
Wir sind die heuchlerischen Entschuldigungen des Papstes leid. Der Papst sagt die Unwahrheit, wenn er behauptet, nichts gewusst zu haben, sagte die Mutter von einem der rund 200 gehörlosen Jungen, die von dem amerikanischen Priester Lawrence Murphy missbraucht worden waren, während einer Pressekonferenz in Milwaukee. Sie habe ihren Glauben an die Kirche verloren und wolle nur noch eines, dass die katholische Kirche für ihre Mitwisserschaft und ihr aktives Vertuschen der Missbrauchsfälle in der Erzdiözese Milwaukee und im gesamten Bundesstaat Michigan strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werde, betonte die Frau im Namen der Opfer und ihrer Angehörigen. Über die Missbrauchsfälle war der damalige Kardinal Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation 1996 zweimal innerhalb von 5 Monaten ausdrücklich und ausführlich in Briefen des Erzbischofs von Milwaukee informiert worden. Diese Briefe liegen der New York Times und den Anwälten der Opfer vor. Doch weder Kardinal Ratzinger noch sein Büro reagierten auf die schriftlichen Appelle des Erzbischofs von Milwaukee, eine Untersuchung einzuleiten. Über Ratzingers Schweigen beschwerte sich der Erzbischof daraufhin bei einem anderen hohen Mitarbeiter des Vatikan. Erst daraufhin reagierte Ratzingers Sekretär mit dem Hinweis, man solle äußerst vorsichtig agieren, um einen Skandal zu vermeiden.
Die Türkei und Europa, das ist ein schwieriges Verhältnis. Dabei drängt die Türkei ja in die EU, das überwiegend islamische Land. Europäische Türkei-Politik ist deshalb eine Gratwanderung zwischen sehr vielen verschiedenen Interessen und türkische Europapolitik auch, was man ja gerade wieder am Vorschlag des türkischen Premiers Erdogan gesehen hat, in Deutschland türkische Gymnasien einrichten zu wollen. Nächste Woche ist Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihm zu Besuch in der Türkei und das wirft Schatten vor. Raus. Aus Istanbul, Gunnar Köhne.
Ende Februar hatte der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan auslandstürkische Volksvertreter aus europäischen Regional- und Landesparlamenten nach Istanbul geladen. Flug und Unterbringung in einem Luxushotel auf türkische Staatskosten. Augenzeugen berichten, Erdogan habe in seiner Rede vor einer Assimilation durch das Gastland gewarnt und gleichzeitig dafür geworben, dass die türkischstämmigen Volksvertreter auch als Lobbyisten ihres Herkunftslandes agieren. Ähnlich hatte der religiös-konservative Politiker Anfang 2008 in einer Rede vor Kölner Türken zwar für Integration und das Erlernen der deutschen Sprache geworben, vor einer Assimilation jedoch, insbesondere der Aufgabe der eigenen Religion, scharf gewarnt. Nun forderte Erdogan, in Deutschland türkische Gymnasien einzurichten. Schließlich gäbe es auch deutsche Gymnasien in der Türkei, behauptete der Regierungschef in einem Zeitungsinterview. Tatsächlich gibt es eine deutsche Schule in Istanbul, das Almanlisesi. Allerdings eine Privatschule, Hauptunterrichtssprache Deutsch, Jahresgebühr 10.000 Euro. 60 der 90 Lehrer an der deutschen Schule kommen aus Deutschland. Der Lehrplan jedoch unterliegt dem türkischen Unterrichtsministerium. Ähnliche private Gymnasien für Kinder aus Migrantenfamilien gibt es aber auch in Berlin-Spandau, Stuttgart und Hannover. Es sind die privaten Tüdesp-Schulen des türkischen Theologen Fethullah Gülen. Außerdem können Deutsch-Türken an einer Gesamtschule in Berlin ihr Abitur mit Türkisch als erster Fremdsprache ablegen. Es gibt also bereits einige besondere Schulangebote für deutsch-türkische Kinder. Die Äußerungen Erdogans sind deshalb eher als Zeichen seiner Gereiztheit beim Thema Deutschland zu sehen. Denn kurz zuvor hatte Bundeskanzlerin Merkel in einem Interview mit der Hürriyet dem EU-Beitrittskandidaten Türkei noch einmal eine privilegierte Partnerschaft mit Europa angetragen. Eine Art EU-Mitgliedschaft light, in der Ankara nur einen Teil der Verhandlungskapitel zu absolvieren hätte. Erdogan empfindet solche Äußerungen als Provokation und ein Regierungssprecher hat bekräftigt, dass die Kanzlerin dies bei ihrem Türkei-Besuch auch zu hören bekommen werde. Außerdem ist man auf türkischer Seite darüber irritiert, dass Berlin mit zwei Stimmen spricht. Erst im Januar hatte Außenminister Westerwelle in Ankara sein Wort gegeben, dass die EU-Beitrittsverhandlungen nur mit einem Ziel geführt würden. Und zwar mit dem Ziel einer Vollmitgliedschaft der Türkei.
Ein Bericht war das von Gunnar Köhne. Elisabeth Nölle-Neumann ist tot. Sie war Gründerin des Instituts für Demoskopie in Allensbach und sie galt in Deutschland als Wegbereiterin der gesamten Meinungsforschung. Freilich, sie und ihr Institut galten immer auch als außerordentlich CDU-nah. Mit Altkanzler Helmut Kohl, der ja in wenigen Tagen 80 wird, verband sie eine enge Freundschaft. Manche sagen sogar, sie habe ihre Meinungsforschung vor allem deshalb betrieben, um Kohl, als er noch Kanzler war, zu helfen. Der Blick zurück auf das Leben einer Frau, die eine ganze Wissenschaft geprägt hat, von Thomas Wagner.
Elisabeth Nölle-Neumann ist tot. 93-jährig sei die große Meinungsforscherin heute in ihrem Haus am Bodensee friedlich eingeschlafen, teilte das Institut für Demoskopie mit. Schon seit längerer Zeit lebte Elisabeth Nölle-Neumann in der kleinen Gemeinde Allensbach am Bodensee, die durch ihre Arbeit so berühmt wurde, sehr zurückgezogen. Doch bis in die 80er Jahre hinein war sie den Allensbachern bestens bekannt, vor allem durch ihre Fahrten mit ihrem Schmucken Kamangia durch das kleine Örtchen. Elisabeth Nölle-Neumann, die in Berlin als zweites von vier Kindern geboren wurde, machte bereits Mitte der 30er Jahre Bekanntschaft mit den modernen Methoden der Meinungsforschung. Damals hielt sie sich fernab von Deutschland in den USA auf, interessierte sich dort im Rahmen eines Studienaustauschjahres für die Demoskopie, eine Leidenschaft, die sie nie mehr wieder loslassen sollte. Nach dem Krieg hob sie schließlich gemeinsam mit ihrem Mann Erich Peter Neumann mit dem Allensbacher Institut für Demoskopie das erste deutsche Meinungsforschungsinstitut überhaupt aus der Taufe.
Wir sollten Meinungsforschung machen unter der deutschen Jugend, denn die französische Militärregierung wollte gerne wissen, wie denn die deutsche Jugend denkt nach dieser Katastrophe, was sie sich vornimmt, was sie für Ziele hat. Und damit war das Allensbacher Institut gegründet.
Die Forschungsarbeit an ihrem Institut faszinierte schnell breite Massen. Die Möglichkeit, den Ausgang von Wahlen vorherzusagen, beeindruckte die Menschen in der jungen Nachkriegsdemokratie. Parallel absolvierte Nölle-Neumann auch eine glänzende wissenschaftliche Karriere, hatte seit 1964 eine Professur für Publizistik an der Universität Mainz inne. Ihr 1980 erschienenes Buch »Die Schweigespirale« vertrat seinerzeit die These, dass Mehrheitsmeinungen durch Medien verstärkt, Minderheitsmeinungen regelmäßig regelrecht unterdrückten, da die Minderheiten glaubten, sie hätten ohnehin nichts mehr zu sagen. Diese Theorie bleibt bis heute umstritten. Auch wegen ihrer CDU-Nähe musste sich Elisabeth Nelle-Neumann oft den Vorwurf gefallen lassen, nicht genügend wissenschaftlich zu arbeiten. Das allerdings wies sie immer zurück.
Ich muss Hohn und Spott ertragen lernen. Ein Wissenschaftler, der muss sich nicht kränken lassen. Wenn er verlacht wird, da muss man eben mit leben können.
Fest steht, mit Elisabeth Nelle-Neumann starb eine große deutsche Wissenschaftlerin, die in Sachen Demoskopie hierzulande Maßstäbe gesetzt hat.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info mit Holger Beckmann. Dank fürs Interesse und einen schönen Abend.